Am Freitag letzte Woche war der erste Handelstag von SpaceX. Plus 19% am ersten Tag, plus 42% nach 2 Tagen. Ein absoluter Wahnsinn. Elon Musk ist der erste Billionär der Welt. Gleichzeitig hat es in Österreich auch geknallt, nämlich AT&S hat am Montag um 30% zugelegt und den ATX Total Return erstmals auf über 16.000 Punkten katapultiert. Wir klären jetzt, was dahinter steckt, ob SpaceX jetzt noch ein Kauf ist, ob wir es bereuen, dass wir nicht gekauft haben und warum neue KI-Fonds von Banken zwar verlockend klingen, aber oft sehr teuer sind. Alles sollte man da die Augen offen halten. Ja, das heißt jetzt wieder dranbleiben und somit herzlich willkommen zur 183. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute mit mir, dem Philipp. Ihr seht mich, wenn ihr auf YouTube anschaut, und mir gegenüber digital sitzt wieder mal der Markus. Servus, Markus.
Hallo lieber Philipp, danke fürs Intro und auch ihr seht mich, wenn ihr auf YouTube zusetzt, in voller Blüte. Ja, spannende Themen, gerade letzte Woche viel passiert bei SpaceX, auch viel Dynamik jetzt wieder am Kapitalmarkt reinkommen mit der, ja, mit dem SpaceX IPO, auch generell KI boomt weiterhin, und es schaut da ja auch danach aus, als würde der Krieg im Iran zumindest ein Ende finden, was ja wahrscheinlich die Börsen auch wiederum jetzt eher positiv aufnehmen. Gerade auch der Ölpreis ist sehr weit runtergegangen die letzten Tage.
Voll. Bevor wir jetzt weiter reinstarten in die ganzen Themen, Markus, du bist ja Fußballfan ein bisschen, oder? Du fährst ja regelmäßig zu irgendwelchen Spielen, wenn Österreich spielt, diesmal halt nicht, ne? Weil es doch ein bisschen teurer war. Wir haben eh schon mal drüber geredet.
Oder ich habe keine Zeit dafür. Also es wäre schon drin, aber ich finde es auch, übertrieben, die Preise.
Und jetzt, wie gesagt, die WM läuft ja in den USA. Und was ich jetzt gestern gesehen habe, es ist ja komplett Wahnsinn, oder war das vorgestern, da Josimar Diaz, wie man ihm ausspricht, der Tormann von Kap Verde. Der ist 40 Jahre alt, weiß nicht, ob du das mitkriegst. Und ich habe nämlich gelesen, ja, er hat nicht einmal ein Visum für seine Mama kaufen können, weil er einfach das Geld nicht gehabt hat. Und der hat aber gegen Spanien unfassbar gut gehalten. Also wirklich, das hätte keiner geglaubt. Und der ist einfach einmal viral gegangen auf Instagram. Der hat innerhalb von 24 Stunden oder sind es 30 Stunden, keine Ahnung, von 50.000 Abonnenten oder Followern auf 8,6 Millionen raufdividiert. Und ich jetzt nachgeschaut, er ist eigentlich nur bei dem Transfermarkt, der Teda, ist er nur 50.000 Euro wert, gell, weil er halt auch gar keinen Vertrag hat. Jetzt denke ich mir, er spielt für Kap Verde in der Nationalmannschaft, hat sonst keinen Vertrag und jetzt hat er 8,6 Millionen Follower. Also ich gehe mal davon aus, das ist eine massive Wertsteigerung für ihn. Jetzt nicht vielleicht fußballtechnisch, aber ich glaube, er hat jetzt dann ausgesorgt, wenn er es gescheit macht. Oder was meinst du?
Ich glaube, hilft ihm auf jeden Fall in seiner, also ich würde mal sagen, er hat einen zweiten Frühling auf jeden Fall, ja, weil er ist ja doch 40 Jahre, das ist im fußballerischen Jargon quasi ein Opa. Dementsprechend ist das der einzige und letzte auch wahrscheinlich große Auftritt, was die Fußballbühne angeht. Aber er wird schon das ein oder andere Angebot bekommen und er darf es ja nicht vergessen, das ist ja jetzt eigentlich ein Nationalheld von einem kleinen Staat, weil er hat ja dann doch die Null gehalten, was ja auch für sich spricht, also schon eine ziemliche Blamage für Spanien gewesen, was per se jetzt nicht das Ausscheiden für sie bedeutet hat, aber für Kap Verde natürlich ein unglaublicher Erfolg, das erste Mal dabei und dann holst du einen Punkt gegen diesen Titelfavoriten Spanien, dann auch noch so souverän eigentlich, die hätten sogar noch gewinnen können. Aber was man halt sagen muss ist, ich meine, wenn man das jetzt einordnet richtig, könnte man sagen, der hätte jetzt, weiß ich nicht, der Nächste gegen den ATX gespielt so ungefähr und hätte ATX, was jetzt weiß ich nicht in welchen Verbindungen auch immer, Markep oder was, auch schwer Chancen gehabt zu gewinnen, aber sie haben es tatsächlich geschafft, das auf Bade zu stellen, ja, und ich finde halt jetzt natürlich mit der WM gibt es ja auch absurde Sachen wieder auch im Thema Finanzpreise, also die Ticketpreise hast du schon angesprochen, sind ja enorm, ein witziger Fun oder witzig für die Person wahrscheinlich nicht witzig, aber schon irgendwie auch spannend, da hat ja jetzt einer auf drauf gewettet auf einen Spanien-Sieg und hat da 1 Million drauf gesetzt. Und ja, ist natürlich sang- und klanglos in die Hose gegangen, weil er sich wahrscheinlich dachte, ah, das ist easy money, ne? Hätte ungefähr, glaube ich, 80.000 hätte er bekommen zu seinem Einsatz dazu. Normalerweise hättest mir das einen Tag vor dem Match gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, naja, das ist ein easy money, ja. Aber das hat er sich auch gedacht, das ist dann ziemlich in die Hosen gegangen. Somit ist die Million weg, ne.
Also, es zeigt abschließend. So ein Risiko aufnehmen ist halt schon krass. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, oder?
Ich glaube, zur Einordnung, wenn jetzt Spanien gegen Kap Verde noch 100 Mal gegeneinander spielt, verlieren sie wahrscheinlich trotzdem.
Werbung.
Ah, investiert es in Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Zum 99 Mal. Also es ist halt, die Chance war schon sehr hoch, dass das eben eintrifft. Ganz einfach das Spanien, das irgendwie gewinnen wird. Die Tendenz war ja eher dann zu schauen, dass du nicht zweistellig verlierst, als gab werde. Dementsprechend die Einordnung war, also müsste man, ich würde es auch nicht riskieren, aber mich, ich kann es mir nicht mal übel nehmen. Ja. Der hat sich sicher gedacht, da mache ich ein schnelles Geld damit. Aber ist halt, das sieht man abschließend, es gibt keine Fußballzwerge mehr. Ja. Jeder kann gegen jeden was in einem Spiel was reißen. Komischerweise bei einer WM funktioniert das immer.
Hätte das lieber auf den ATX gesetzt, year to date, dann hätte jetzt schon 16% gemacht so in der Richtung.
Hättest die Mille eine Woche davor ein AT&S gehabt, da hättest du mehr davon gehabt.
Stimmt, ja, absolut. Und weil du vorher gesagt hast, ATX gegen Nasdaq, ich habe da jetzt echt ein wirklich, wirklich geiles KI-Video gesehen. Das hat der Christoph Bosch angepostet auf LinkedIn. Wenn ich es finde, dann tue es mal rein. Da sitzt eine Person, also ein Mann im Stadion, und rennt auf einmal aufs Spielfeld, nimmt den Ball ab und haut ihn rein und er assoziiert das mit einem ATX. Das ist saugeil, das Video. Ich muss noch schauen, ob ich das irgendwo finde. Ich habe echt extrem lachen müssen. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich gehe mal davon aus, dass die Wiener Börse das, oder vielleicht er selber, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ja,
ATX. Er ist ein Deutscher, gell? Er ist ein Deutscher,
ja, genau.
Muss man auch dazu sagen. Also
ja,
voll, wenn er so für Österreich ist, hat er sich gut integriert voll. Mittlerweile.
Ja, voll. Stimmt, recht, ja. Und ATX Total Return, also der ATX Index, der inklusive Dividenden gerechnet wird, der hat diese Woche erstmals die 16.000 Punkte Marke geknackt. Das ist ja Wahnsinn. Vor kurzem haben wir noch über 15.000 spekuliert und ich weiß noch nicht lang her, wo es bei knapp 10.000 erst war. Wahnsinn. Also der ATX rennt heuer auch wieder extrem und einer der Treiber ist AT&S. Markus, ich glaube, da kannst du ein paar mehr dazu sagen, weil du hättest ja investieren wollen damals.
Ich habe sie auch gehabt damals, ja. Ich habe sie halt jetzt nicht mehr, leider. Kann man natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet nicht so gut, aber ja, ich glaube, der AT&X ist ein bisschen aus seinem Dornröschenschlaf erwacht, wo er seit gefühlt Jahrzehnten festgehängt ist. Da sind wir jetzt dann schon weit raus und er hat sich wie so eine schöne Blüte im Frühling quasi aufgetan und ist jetzt quasi im Sprühen des Vorsommers. Also ich glaube, er entwickelt sich gerade richtig hin. Er hat sich auch innerhalb der verschiedensten Börsen durchaus gemausert. Ne? Also die Marke steigt da ja ordentlich auch mit. Und er ist nicht mehr vielleicht dieser kleine Player, der erstmal war. Es gehen immer mehr Augen, sage ich mal, Richtung ATX, weil jetzt langsam kommen wir dann auch in der Größenordnung. Und auf der anderen Seite ist natürlich ein Small Cap insgesamt gesehen, der Index, wo du dann aber auch sagen könntest, mit diesen Wachstums, wie soll ich sagen, mit diesen Prozenten, die der ATX da hinlegt in den letzten, muss ich ja schon fast sagen, eben 2-3 Jahren jetzt, ist das echt eine Erfolgsstory und da wären natürlich dann auch mal andere, nicht nur Kleinanleger, vielleicht auch mal aus dem Ausland, institutionelle Anleger, vielleicht noch einmal, hörsamer und schauen sich das Ganze näher an. Und du hast das angesprochen, AT&S beflügelt gerade, oder also mal sagen, der Star gerade im Index, könnte man sagen, ja, weil warum? Ja, getrieben einfach über diese Story des KI-Booms, ja. Und da will halt jetzt auch oder wird auch gefühlt auch AT&S mitnaschen und die Investoren haben das jetzt auch für sich entdeckt. Ne? Es ist jetzt nicht mehr so wie die Nvidia nur als einzigen, sondern alles, was rund um Nvidia gefühlt ist, alles, was in diese Kategorie ansatzweise reinfällt, wird gepusht, ja, auch von AMD-Seite. Ich glaube, da ist bei AT&S viel am Laufen. Und das ist jetzt viel, viel besser, hätte AT&S nicht kriegen können. Das ist eine klassische Turnaround-Story für mich, die wirklich, wirklich lange brach lagen, immer so rumgedümpelt bei 900 bis 1 Milliarde Marktcap. Ne? Mittlerweile haben wir uns schon Richtung 7, 8 Milliarden gedrängt, so in ganz, ganz irre. Schneller Zeit. Und das ist halt schon, das zeigt ja auch die Rendite. Also Leute, die wirklich einen langen Atem haben, bei dem Homebuyers Österreich, sage ich mal, wenn du dann AT&S drin hattest, muss ich sagen, absoluter Traum, ja. Braucht man nicht drüber reden. Aber wir müssen auch nicht nur über den AT&S reden, wenn man sich den Gesamtperformance anschaut. Der AT&S ist ja im Verhältnis noch immer ein kleinerer Wert dann im ATX. Und natürlich ist es auch von seiner Seite ein bisschen positiv dann, aber es gibt ja auch noch viel, viel mehr in diesen Index. Und ich kann nur jetzt von meiner Seite sprechen, zum Beispiel Babak ist für mich ein Highflyer, man glaubt es nicht. Der es nicht am Schirm hat, würde jetzt sagen, hey, was, Babak? Kommst du denn jetzt auf die Babak? Aber ich habe jetzt da über 500% plus in meinem Depot bei einer Babak, wo man sagt, das ist ja doch mehr dieser Value-Titel, und habe sie mir aber erst 2022 ins Depot gelegt. Mit dem Hink so, hey, Thema Zinsen, die werden schon gut verdienen. Das ist anscheinend, das ist so ein Rising Star, der irgendwie so nebenbei aufgegangen ist. Und das finde ich auch spannend, dass der ATX sich im Gesamten sehr gut entwickelt hat. Und das gefällt mir natürlich als Österreicher sehr gut, dass es jetzt nicht immer nur jetzt der DAX sein muss oder vor allem auch eben die amerikanischen Player, wie man es kennt. Auch die Asiaten haben sich teilweise extrem massiv entwickelt. Also mittlerweile fällt da ja bald gar kein Index mehr ein auf der Welt, der jetzt nicht gut performt. Vielleicht der Inder, der hängt ein bisschen hinterher, das weiß ich leider auch aus Erfahrung. Aber sonst eine tolle Zeitreise, wo wir uns gerade befinden beim Thema Investieren. Und du kannst es ja breit gestreut abdecken über einen ETF, auch Indizes, und somit ist es eigentlich ein No-Brainer.
Oder über Sunrise zum Beispiel, ne?
Oder über Sunrise.
AT&S mit dabei, ja. Gestern erst habe ich es da geschickt. Ich glaube, der Wert von, was damals gekauft worden sind in Sunrise Fonds, was wir gestern gesagt, glaube ich, 400.000 oder 500.000 jetzt oder 800.000, jetzt ist 3 oder 4 Millionen wert. Das ist schon krass, weil ich habe jetzt gerade nebenher geschaut, die AT&S-Aktie year to date heuer 500%. Na Halleluja, Alter. Also das ist wirklich krass. Und warum? Weil die halt einfach diese IC-Substrate da machen. Das brauchen diese KI-Chips, ne? Das brauchen halt diese Rechenchips. Und die sind halt Experten drauf. Die haben sich die letzten Jahre darauf vorbereitet. Jetzt nicht bewusst, dass das KI-Thema so brutal kommt, aber die haben sich halt darauf vorbereitet, genau in diesem Segment, in dieser Nische, muss man eigentlich sagen, das so zu perfektionieren, dass die halt einfach da richtig gut sind. Und super Aushängeschild für Österreich. Und du hast ja gesagt, in Eurostoxx kommen sie jetzt, glaube ich, gell? Und das hat schon eine brutale Geschichte, ne? Und
ja, das
Wahnsinn.
Nimmt dann also, eine positive Kreislaufdynamik einfach ein, oder Philipp, würde ich jetzt mal sagen. Ja, wenn du da reinkommst, kommt wieder automatisch mehr Geld rein, weil ja dann Leute über einen ETF zum Beispiel in den Eurostoxx investieren, und so geht das dann immer weiter. Und wie du richtig gesagt hast, sie haben sich einfach auf was konzentriert, was sehr relevant ist. Das zeigt sich dann auch wiederum in den Umsatzprognosen, in den Umsatzzahlen, die sich einfach massiv steigern, und sie haben einfach fette Kunden, ja? Das kann man auch einmal so sagen, und die Tendenz ist, die geht eher in die Richtung, dass sie weitere Kunden lukrieren werden in Zukunft. Also die Auftragsbücher sind mehr als voll. Und warum ist es dann ein Turnaround? Weil es hat echt lange war, dass AT&S eigentlich so wirklich an der Kippe, und jetzt versprühen die richtig eine Energie, wirklich auch für Investoren glauben diese Story einfach jetzt, und dementsprechend ja, 500%, also ich glaube, mehr muss man da jetzt nicht sagen.
Die Story ist auf jeden Fall aktuell voll intakt, und jetzt habe ich kurz nebenbei geschaut, der ATX Total Return heuer year to date fast 24%, schon ein Wahnsinn im Vergleich, der S&P 500 11%, MSCI World 11%, also der ATX Total Return, der rasiert heuer richtig, und echt spannend. Und die Botschaft bleibt aber wie immer die gleiche: wer investiert, der gewinnt. Und wer wartet, der verliert einmal absolut real, und das jedes Jahr. Natürlich gibt es auch schlechte Phasen an der Börse, aber am Ende des Tages, wenn du long drin bleibst, bist du eigentlich der Gewinner, weil du genau bei solchen Stories mitverdienst, weil du bei genau so einer Stories mit dabei bist, auch wenn du es vielleicht nicht direkt im Depot hast. Aber also das sieht man halt wieder sehr schön. Und deswegen, und was jetzt interessant ist, im MSCI World, im S&P 500, ist ja Österreich, also beim S&P überhaupt nicht drin, weil es sind ja die größten 500 Unternehmen in der USA. Und beim MSCI World sind, glaube ich, zwei österreichische Unternehmen drin. Das ist die OMV und die erste, glaube ich, wenn es mich nicht täuscht, mit einem Prozentsatz von 0,05%. Ich glaube, so habe ich es im Kopf. Das heißt, absolut nichts dabei von Österreich oder von Europa. Oder Europa schon, aber von Österreich nicht. So, und jetzt brauchst du ein Pendant dazu, und da nutzen wir eben seit vielen Jahren jetzt schon so ein Sunrise-App heißt es jetzt, Sunrise Capital. Der Thomas Nies, der dort der Fondsmanager ist, haben Sie ihn letzte Woche auch gehört in der Folge, der macht wirklich einen guten Job, und das seit vielen Jahren schon. Und da ist jetzt AT&S eben mit dabei und viele andere Unternehmen genauso. Und deswegen ist meine persönliche Strategie ja einen S&P 500 plus Sunrise. Das ist seine zwei Anker-Investments, die immer laufen, also immer mit Sparplänen gefüllt werden und Einzelkäufe. Und das ist so mein Key, der einfach läuft.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Und alles andere, was dazu kommt mit den Einzeltiteln ab und zu, wobei ich nicht mehr so viel habe, als nur ein Zusatz, auf das du halt ein bisschen auf den Kurs hoffst, beziehungsweise auf die Einzelentwicklung. Aber das ist das Risiko natürlich viel höher. Aber, und genau um das geht's, wer investiert, wer mitverdient, der gewinnt langfristig. Und das wird wahrscheinlich auch zukünftig so sein. Und heuer, wie gesagt, 23% oder fast 24%, 23,6 beim ADX Total Return, das ist schon eine Hausnummer. Also da kann man echt nichts sagen.
Ja, und Irre. Da kommt ja, der Punkt ist ja an der Sache, was du jetzt angesprochen hast, ist ja diese Diversifikation von Kontinenten, sage ich jetzt einmal, weil gerade Sunrise ja mehr Fokus auf diesen europäischen Kontinent liegt. Thomas Niess hat es oft schon angesprochen, er versteht nicht, warum so viel Geld nach Amerika rübergeschoben wird. Wir müssen ja hier die Wirtschaft mehr fördern. Stimme ich Ihnen auf jeden Fall auch zu. Viele machen es dann aber nicht in der Praxis, sondern investieren klassisch in den World und dann sind wir eben mehr tendenziell noch in Amerika drüben, FTSE All, wie man es kennt halt. Bei Sunrise ist es halt noch dazu, dass du halt einfach den Fokus mehr hast in die europäischen Werte. Das heißt, die Gewichtung ist auch höher. Das heißt, deine AT&S hat eine andere Gewichtung, als sie das in einem MSCI World hat, falls sie da überhaupt drin ist, wie du richtig gesagt hast. Na, da hast du nämlich Erste Bank und zweite?
Ja, Erste Bank und OMV, wenn es mir nicht
täuscht. OMV, ja, das sind halt die Big Player, ne? Das genau. Sind die Big Player im ATX mit der Market, die sind da drinnen. Eine AT&S hätte dann auch einen sehr weiten Weg, auch aus heutiger Sicht, um hier zum Beispiel reinzukommen, ja? Weil ich glaube, eine OMV oder so, da redet man dann noch einmal vom gut ungefähr 5-7-fachen von dem, ja, was eine AT&S heute ungefähr wert ist. Also, Da ist die Tendenz noch weiter, aber gut, ich meine, beim jetzigen, ich will es jetzt nicht als FOMO bezeichnen, aber zumindest bei dem jetzigen Momentum, wo sich AT&S befindet, ist ja nicht einmal das eigentlich ausgeschlossen.
Und die Wiener Börse hat letztens auch ein Interview gegeben, also die Julia Resch, eben die Börsesprecherin, wir kennen sie auch sehr gut, und die hat im Interview auch gesagt, und das passt jetzt wieder schön dazu, investieren ist ein Marathon und kein Sprint und Stück für Stück einsteigen, nicht alle Eier in einen Korb, das ist genau das, was wir ja immer sagen, und da investieren ist ein Marathon und kein Sprint, das ist wieder eine schöne Phrase, die wir auch gerne mal verwenden, da sieht man einfach, wenn man dabei bleibt, ist man beim im Zieleinlauf dabei, ist man immer dabei, wenn es hoch geht, aber man ist auch dabei, wenn man so schwitzt und wenn man so fertig ist, dass man vielleicht gar nicht mehr weiter will, wenn die Börse wieder runter geht. Also es ist einfach so. Und am Ende des Tages gewinnt die Langfristigkeit, die Zeit, was beim Markt ist. Und das ist halt das, was dann wirklich, wirklich funktioniert. Und sie hat auch den Aktienbarometer der Wiener Börse, was jedes Jahr rauskommt, auch angeführt. Und ein Drittel der Österreicher hat bereits in Wertpapiere investiert. Das heißt, da ist auch eine steigende Tendenz. Also es geht mehr in diese Richtung, dass die Leute verstehen, okay, ich kann mitverdienen. Das ist auch dem geschuldet, dass jetzt wir, aber natürlich auch viele andere und auch die Börse zum Beispiel und andere Anbieter, das Thema auch jeden Tag breittreten, den Leuten ins Hirn hämmert und Anführungszeichen, weil anders funktioniert es ja nicht. Und die Verbreitung ist aktuell so 24% und das ist die verbreitetste Anlageform, sind schon ETFs, gefolgt von Aktien mit 18%. Also man sieht, mehr wie ein Drittel hat eigentlich schon, oder ja gut, ein Drittel hat eigentlich schon Aktien. Und das ist echt eine super Sache. Da geht es auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wie gesagt, wenn man da lang dabei bleibt, dann ja, nimmt man halt alles mit. Und KI-Thematik nimmt man genauso mit, weil jedes Unternehmen das Thema KI mit einbauen muss, weil sonst bleiben stehen. Das ist einfach so und das wird ja immer so sein.
Und wenn du dich zurückerinnerst, wie wir uns quasi gegründet haben, da waren diese Zahlen bei weitem nicht dort, wo sie sind. Also ich führe es jetzt nicht auf uns nur natürlich zurück, aber es zeigt einfach, wie schon eine gewisse Dynamik reinkommen ist in der Gesellschaft, eine sehr positive. Jetzt muss es dann halt nur noch irgendwann von politischer Seite sein. Aber wir haben dieses Thema ja schon oft besprochen. Für viele ist es ja auch nichts Neues, quasi diese Diversifikation, die uns zuhören. Das ist auch wirklich wichtig. Aber es hat auch letzte Woche, finde ich, ganz gut gezeigt, SpaceX, wie alle wieder auf diesen Zug aufgesprungen sind. Und da habe ich mir dann oft auch gedacht, Leute, wir reden hier von einer Einzelaktie. Es ist der Klassiker, ne? Es kommt was Neues auf den Markt, es ist gehypt, die verschiedensten paar Facetten, allen voran natürlich Elon Musk, allen voran, wir haben hier laut seiner Aussage auch wieder ein KI-Unternehmen und so weiter und so fort. Ne? Da muss man sich das aber ein Step zurückgehen und mal anschauen, von was sprechen wir hier. Ne? Dann bewertungstechnisch anschauen, was können sie wirklich, was machen sie. Und am Ende ist es immer, gerade der kleine Anleger geht halt ein enormes Risiko ein, wenn er sagt, ja okay, jetzt ein IPO, schieße ich raus, let's go, kaufe ich mir Anteile. Und das ist halt immer die, wo du sagst, ist das wirklich die Strategie, die ich verfolgen will? Ja, möchte ich wirklich jetzt Einzelaktien? Möchte ich SpaceX unbedingt jetzt sofort drin haben? Muss das sein? Oder warte ich vielleicht, wenn ich sowieso meine FTSE World habe oder MSCI World, auf kurz oder lang, wenn sich SpaceX normal weiterentwickelt, werden die sowieso im ETF drin sein. Dann bist du sowieso Aktionär von SpaceX. Das heißt, du müsstest viel weniger Risiko eingehen und hättest SpaceX trotzdem drinnen. Und das lässt sich auch nicht vermeiden, ob es das willst oder nicht. Die müssen dann zukaufen. Und wenn es zum Beispiel beim Nasdaq hast, dann wird es gar nicht mehr lang dauern. Also wenn du so einen klassischen Nasdaq 100 ETF besparst. Aber ja, da habe ich eh auch letzte Woche bei Puls24 drüber gesprochen. Und da wurden wir eingeladen vom Finanzverstehen, durften da unsere Eindrücke geben zum IPO an dem Börsentag. Da war ich dann dort, habe ein bisschen was erzählt. Und ich finde es halt wichtig, auch hier die Botschaft dort zu vermitteln, dass man einfach sagt, hey, Diversifikation ist wichtig, etc. pp. Wir reden hier wieder mal, das ist so weit in die Gesellschaft vorgedrungen. Also ich glaube, von unseren Hörern hier weiß die absolute Mehrheit, dass es diesen IPO gab. Bin ich überzeugt, ob sie es gekauft haben oder nicht, sei dahingestellt. Was ich eher sage, es ist eine sehr breite Schicht gegangen, glaube ich, die null Berührungspunkte mit dem Finanzmarkt haben, aber es einfach durch die Medien so weit getrieben wurde, dass sich auch auf einmal Leute damit auseinandergesetzt haben, die eigentlich keine Ahnung haben. Und dann wird's halt sehr kritisch, weil da muss man dann wieder diese finanzielle Bildung in den Vordergrund stellen. Und da muss man auch ehrlich sagen, viele sind gar nicht bereit dafür, um zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt SpaceX, nüchtern betrachtet, weil sie es nicht können, weil sie es nicht verstehen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Und das ist dann meiner Meinung nach immer das Gefährliche, wenn dann immer so Themen sehr weit vordringen in Gesellschafts-, wie soll ich das jetzt sagen, in Gesellschaftsschichten, überall, wo es halt ist, wo dann Leute dann, wo ich dann auch Nachrichten bekomme von Leuten, die sagen, hey, macht das jetzt Sinn, da zu kaufen? Da ist ja der Elon Musk und alles, was der angreift, wird zu Gold und ist das nicht das neue Zukunftsunternehmen und hin oder her? Und da weißt du anhand der Fragestellung schon, dass da eigentlich wenig Ahnung ist. Und oftmals ist ja dann so, dass der kleine Anleger der ist, der einzahlt und die großen Institutionellen holen sich dann raus. Und bei SpaceX kann das dann durchaus auch ähnlich sein. Und es ist nichts Ungewöhnliches, dass jetzt SpaceX in den vergangenen Tagen gestiegen ist. Das muss man auch sagen. Das ist eigentlich relativ normal, gerade bei solchen getriebenen IPOs, die wirklich sehr groß sind, die ein hohes mediales Interesse zeigen. Da ist es eigentlich sehr, sehr normal, dass das dann noch einmal explodiert, dass es überzeichnet ist. Es ist generell bei so großen Tech USA IPOs normal, aber wenn dann der große Knall kommt, dann kannst du halt auch nach einem halben Jahr mit minus 50% da sitzen. Heißt nicht, dass diese Aktie dann tot ist oder so, aber dann holen sich aber halt einmal die Institutionellen alles raus zum Beispiel, ja? Und dann bleibst du als Kleinanleger wieder über und wie wirst du dann handeln? Wirst du es dann 10 Jahre noch halten oder wirst du dann verängstigt rausgehen? Tendenziell wirst du die erstere Methode wählen und dann hast du wieder Geld verloren und das wollen wir ja eigentlich nicht. Oder wie siehst du das, Philipp?
Ich glaube, die zweitere Methode, oder? Weil es mit ängstlich rausgehen eher, weil das erste war, glaube ich, das Halten, was du gesagt hast.
Wenn du dann schon drin bist, dann musst du das durchziehen, ja? Weil dann ja, hast du genau. Es ja auch gekauft aus Überzeugung, ne?
Ja, nein, ich bin auch kein Fan davon, IPOs zu zeichnen. In dem Fall haben wir sowieso nicht können in Österreich, was jetzt im Nachhinein natürlich bitter ist, wenn man sich die Kurse anschaut, aber das kann man vorher natürlich nie voraussagen. Schon gar nicht, wenn es fundamental so, also nicht realistisch ist. Das muss man auch dazu sagen. Jetzt bist du eigentlich schon gleich mal ins Mörder-Thema reingeküpft. Ich würde einfach sagen, wir machen jetzt gleich mal weiter. Was sage ich mit dem Sprung? Es ist ja am Freitag an die Börse gekommen, also da war der erste Handelstag und am ersten Tag knapp 20% und nach zwei Tagen knapp 42%. Also das ist ja absoluter Wahnsinn. Elon Musk, erster Billionär der Welt, am Papier natürlich, darf man nicht vergessen. Wir nehmen jetzt am Dienstag, heute ist Dienstag auf und ich schaue jetzt einmal da nebenbei ganz kurz die SpaceX-Aktie, heute wieder plus 10% und Börsengang war mit 1,77 Billionen circa. Jetzt sind wir aktuell bei 2,79 Billionen. Das heißt, innerhalb von einer Woche, nicht einmal eine Woche, eine Billion obendrauf gepackt, weil einfach, so wie du es gesagt hast, diese massive Geldmenge, was da reingepumpt worden ist, vieles mit Pump and Dump auch, die reingehen, rausgehen, reingehen, rausgehen. Am Ende des Tages, wenn dann diese Lockup-Periode, was dann ja nach 6 Monaten fehlt eigentlich, wenn die dann anfängt wenn die aus ist und die Großen verkaufen können, dann wird es wahrscheinlich richtig abrauschen. Also das ist halt meine Annahme. Jetzt ist die Frage, was heißt abrauschen? Oder wo steht der Kurs dann in einem halben Jahr? Steht er dann auf einmal bei 400 US-Dollar, wenn er jetzt bei 200 steht? Steht er schon niedriger? Das ist halt etwas, was man an der Börse sowieso nie voraussagen kann. In dem Fall ist es halt wieder etwas, was einfach die Handschrift von Elon Musk trägt. Und das ist einfach so irre, weil der Wert so immens ist und eigentlich gar nicht fundamental vergleichbar ist. Weil wir haben ja, der, was das angeschaut hat, ich glaube, wir können es eh verlinken. Puls 24, es müsste es eh zum Nachschauen auch geben. Wenn ich es finde, dann verlinke ich es.
Ja, können wir machen, kann ich dir den Link zur Verfügung stellen. Ja, aber bei, ja wunderbar. Bei Elon Musk ist ja immer so, also das sieht ja Tesla als Paradebeispiel. Der hat es ja auch geschafft, eigentlich, dass ein Tesla immer sehr, sehr hoch bewertet ist, mit KGV weit über 100, 300,
was. Obwohl er damals null Umsatz, also wo er Verlust gemacht hat, ne? Also ja. Auch da, das war irre. Wie eine Religion, habe ich damals immer schon gesagt.
Ja, aber stabil oben haltet, das ist nicht kurz. Das bleibt stabil auf einem gewissen Level und bei SpaceX natürlich auch möglich, dass das auf einem sehr hohen Level bleibt, weil wir haben es auch noch nicht gesagt, glaube ich, auch die machen noch immer Verluste. Die machen auch noch immer, haben letztes Jahr 25 einen Verlust gehabt von gut 5 Milliarden Dollar und das ist dann schon auch eine Ausnummer, wenn du 2,7 Billionen wert bist oder so. Ne? Das darfst du ja auch nicht vergessen. Da hilft es ihm auch nicht, dass er jetzt da Verträge mit Rechenzentren hat, die er vermietet an Alphabet und Anthropic und so weiter und so fort. Das ist ja ein heißer Stein, ein Tropfen am heißen Stein am Ende. Ja. Und diese Vision, und das ist, glaube ich, der Punkt, von dem wir sprechen, diese Vision einfach bei Elon Musk. Er kann sehr gut verkaufen quasi, gerade diese Space-Vision und dann auch sich quasi als KI-Unternehmen hinzustellen, als weitere Säule mit XAI, mit Grok und der KI und etc. Und das sind Sachen, das funktioniert bei ihm. Ja. Und dann auch noch mit dem KI-Boom getrieben, naja, hat er gut erwischt. Dann kommt das Kriegsende auch noch daher und schon geht das Ding durch die Decke. Ja.
Und du hast ja in Puls 24 schon gesagt, was eigentlich jetzt dieses SpaceX eigentlich ist. Da sind ja eigentlich drei Unternehmen mittlerweile. Der eins davon ist Starlink, das macht 60% des Umsatzes. Und Starlink ist, kannst du sagen, Satelliten-Internet. Na, hat ja, ich glaube, über 7 oder 10.000 Satelliten raufgeschossen, damit du halt weltweit eigentlich auch in den hinterlegensten Orten der Welt Internet haben kannst, was ja eine super Sache ist. Also, auf der anderen Seite hat er halt wahrscheinlich die extreme Macht, weil er kann ja sofort auch alles abschalten und so weiter, wurscht. Das ist, macht 6% vom Umsatz aus. So, die Raketensparte, das ist ja das, was wahrscheinlich die meisten kennen von SpaceX, die Raketen, die rauffliegen, die wieder landen können, ist ja ein absoluter Meilenstein der Technologie, da brauchen wir nicht drüber. Das ist auf jeden Fall nichts Negatives, das ist ein Wahnsinn. Die macht 30% Umsatz und KI und XAI 10%. So, jetzt hat im Februar 2026 ja diese Fusion ist da passiert, XAI in SpaceX und deswegen ist jetzt SpaceX ein KI-Unternehmen, weil das halt jetzt gerade, wie du sagst, dieses Thema ist, das halt treibt und es ist halt wirklich spannend, weil das ist, er reitet halt genau diese Welle und du hast vorher schon gesagt, 2024 hat SpaceX tatsächlich einen Gewinn von knapp 800 Millionen Dollar gemacht. So, das war aber da, wo sie halt für die NASA sehr viel raufgeschossen haben, beziehungsweise halt da, wo SpaceX nur SpaceX war sozusagen und Starlink halt. So, 2025 ein Umsatz von 18,6 Milliarden, aber Nettoverlust von 5 Milliarden Dollar. 2026 im ersten Quartal ein Umsatz von 4,6 Milliarden und am Nettoverlust schon von 4,8 3 Milliarden. Also in einem einzigen Quartal und seit Gründung von 2002 bis heute haben sie einen kumulierten Verlust von 41 Milliarden Dollar gemacht. Das musst du mal finanzieren, weil 41 Milliarden Dollar, Also das ist echt ein absoluter Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade nichts, was ich da irgendwie als Vergleich dagegen stellen kann. Aber 41 Milliarden Geld verbrennen ist halt echt krass. Es ist, glaube ich, unser Pensionssystem im Jahr. Ein bisschen mehr.
Ja, das sind Summen, die sowieso nicht greifbar sind, weil die Bewertung alleine ist ja schon weit über dem, was eigentlich ein Staat an Schulden hat, zum Beispiel in Österreich oder so weiter. Also das sind, oder auch BIP und so werden da schon wieder verglichen und so weiter und so fort. Also ganz, 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 ganz heftig. Zu deinen Zahlen finde ich ja auch spannend, wie du richtig gesagt hast, einfach diese Fantasie ist einfach so prägend, weil dieses XAI hat er sich nicht zum Spaß reingeholt. Die wären fast schon in die Binsen gegangen, wie es so schön heißt. Hat er sich reingeholt, damit gerettet, dann kann er es auch noch verkaufen. SpaceX heißt KI-Unternehmen. Starlink, das Einzige, was zurzeit profitabel ist, aber du hast das richtig gesagt, im Endeffekt ein Internetanbieter. Jetzt mal von uns, die uns auch zuhören, die werden davon nicht Gebrauch machen, in der Regel, weil sie eigentlich meistens irgendwie doch einen Empfang haben, meistens auch einen guten Empfang. Ich glaube, 10 Millionen Abonnenten hat Starlink, was nicht schlecht ist, aber das ist ein Business, was eine schwache Marge hat am Ende des Tages. Ja. Die erste Säule mit den Data, also da ist wirklich die größte Fantasie drinnen. Da muss man sagen, Rechenzentren im All, Marskolonien und so, da reden wir wirklich so sehr, sehr weit entfernt, falls er das überhaupt selber glaubt, muss man auch dazu sagen. Und beim dritten, was ich gesagt habe, XAI, auch Plattform X ist da drinnen, zum Beispiel, was vormals Twitter war und so. Da braucht es einfach viel, viel mehr. Da braucht es viel, viel mehr. Jetzt steigt natürlich der Umsatz. Das heißt, die Profitabilität wird besser. Keine Frage. Nur anhand dieser Bewertung, was du auch vorher gesagt hast, sehen wir noch immer, ist es noch immer weit, weit weg von dem, was dann eigentlich geliefert werden muss an die Börse. Und natürlich, irgendwann kann das dann sich auch ein bisschen drehen oder die Ungeduld weggehen. Aber für mich ist halt jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Frage, wie gehen eigentlich die Leute rein, die wirklich, wirklich früh dabei waren? Weil die können richtig Schotter mitnehmen. Die können quasi wieder den kleinen Privatanleger, der jetzt gezeichnet hat oder halt jetzt gekauft hat am Anfang, die können den halt richtig ausnehmen. Und die Frage ist, werden sie es machen oder nicht? Werden viele ihr Geld abziehen oder werden die drinbleiben und sich das Thema weitergeben und wirklich dran glauben, dass du sagst, wir gehen dann in 2,40, 2,50 in Bewertungen, die noch nie da waren. Das wird sich halt dann, das muss erst bewiesen werden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also so Elon Musk, ein Visionär, aber auch er kann noch nicht zumindest über Wasser gehen. Vielleicht bald in Dauer aber sein.
Und Goldman Sachs zum Beispiel und die anderen großen Häuser, die sagen ja, dass der KI-Umsatz, der was jetzt bei 3,2 Milliarden ungefähr liegt, dass der bis 2030, das heißt, das ist 4 Jahre, auf 322 Milliarden Dollar explodieren soll. Das wäre eine Verhundertfachung in ein paar Jahren. Also es ist ein Wahnsinn. Das heißt, da müsste das Unternehmen wahrscheinlich jenseits der 10-Billionen-Marke dann einen Wert haben. Und wenn wir uns anschauen, Nvidia liegt bei 5 Billionen ungefähr, Alphabet bei 4,5. Also das sind richtige Schwergewichte, die wirklich Cash verdienen. Also diese Bewertung mit, was der da haben oder bekommen muss, damit der Preis wirklich auch fundamental zu rechtfertigen ist, der ist irre. Und wie gesagt, mit 1,7 Billionen Dollar an Börsengang, der bisher größte mit den 75 Milliarden, was er eingesammelt hat. Saudi Aramco damals 2019 war damals der größte mit 29 Milliarden. Wenn Ant Financial damals von Alibaba, die Abspaltung, wenn das an die Börse gegangen wäre, dann wäre es, glaube ich, kurzzeitig auch der größte gewesen. Ein bisschen über Saudi Aramco, aber nicht so massiv wie 75 Milliarden. Und warum 75 Milliarden und 1,77 Billionen, weil nur 4-5% der Aktien auf den Markt kommen sind und den Rest wird dann hochgerechnet. Der Elon Musk behält auch weiterhin 85% der Stimmrechte. Das heißt, der lenkt das Unternehmen, was jetzt mittlerweile 2,8 Billionen groß ist. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich glaube, es gibt keinen anderen CEO, der so viel Stimmrechte hält, alleine bei so einer riesigen Company, weil bei Google sind es, glaube ich, 3 oder 2, die meisten Stimmrechte haben, also die 2 CEOs oder was auch immer, wird vom Wert her ungefähr aufs Gleiche kommen vielleicht, aber trotzdem, also allein eine 2,8 Billionen Firma leiten mit 85% der Stimmrechte, das ist auch einzigartig, also das ist auch krass, ja. Also das, der kann eigentlich gefühlt alles entscheiden, ne?
Ja, und das kommt auch wirklich sehr selten vor, gerade in diesen Regionen. Da heißt er, hat er sich wirklich Monopol gesetzt, getrieben durch seinen Namen sicherlich auch, weil viele glauben, lass es ihn machen, das wird schon passen. Was ich spannend finde, natürlich braucht SpaceX richtig viel Kohle, weil sie verbrennen ja sehr viel Kohle. Und sie haben sich eigentlich mit einem sehr kleinen Stake von gut 5%, nicht mal, entspannte 75 Milliarden reingeholt. Ne? Also es überzeichnet sogar mehr. Also der hat es geschafft, für wirklich wenig, mit sehr viel Zukunftsfantasie, wo viel noch nicht da ist, sau viel Geld einzunehmen. Das ist ja eine Kunst an sich. Und abschließend möchte ich dazu noch sagen, du hast das Thema Bank angesprochen. Fälsche nicht deine eigene Studie, die du nicht irgendwie selber gemacht hast, weil am Ende die Banken, natürlich prophezeien die jetzt da einen Riesenboom, weil die sind ja die gewesen, die den IPO überhaupt ermöglicht haben. Wenn ich da jetzt an Morgan Stanley denke, Goldman Sachs hast du angesprochen, JP Morgan, die sitzen da ja alle in einem Boden und verdienen sich ja gerade krumm. Das heißt, klar sind die ganz auf der Seite, da kommt was, da wird in den nächsten Jahren einiges noch weitergehen und entstehen. Da muss man immer auch sehr vorsichtig sein, meiner Meinung nach. Aber wir werden das auch sicherlich auch in den nächsten Monaten, Jahren auch noch definitiv ein oder andere Mal aufgreifen. Und abschließend, sie sind ja mit dieser Bewertung bald Top 5, glaube ich. Das heißt, an denen kommst du eh nicht mehr vorbei. Jetzt waren sie beim IPO das 8 wertvollste Unternehmen. Mit der jetzigen Bewertung mittlerweile sind sie eh schon bald Top 5. Also krass. Einfach nur.
Weißt du, was da so arg ist, was ich so arg finde? Dass die Indexregeln umgeschrieben worden sind. Ne? Weil du hast vorher schon kurz angesprochen, die Nasdaq hat normalerweise eine Wartezeit für die Aufnahme in den ETF beziehungsweise in den Index, also in den Index, von einem Jahr gehabt. Jetzt haben sie es auf 15 Handelstage reduziert. Das heißt, kannst du sagen, von einem Jahr auf zwei Wochen. Ich meine, das ist ja wohl ein Wahnsinn. Und auch diese Float, also diese Mindestanforderung abgeschafft, damit
SpaceX. Free Float meinst du, ja?
Ja, genau,
5%. Es war immer 10%, glaube ich, und jetzt sind es halt 5 und es geht alles durch beim Musk, ja. Also nur Nasdaq, muss man dazu sagen.
Ja, Wahnsinn. Also S&P 500 hat nicht mitgemacht, aber der FTSE Russell, der hat auch auf 5 Tage Handelstage reduziert. Also das wird der erste sein wahrscheinlich, wo es reinkommt. Somit wird eigentlich automatisch SpaceX in alle Nasdaq-ETFs in kürzester Zeit drin sein, in alle FTSE All Worlds, mit einem großen, signifikanten Anteil eigentlich, weil es so eine riesige Company ist. Also es wird dann ungefähr ein erzwungener Kauf von 22 bis 27 Milliarden Dollar ungefähr fließen müssen und gleichzeitig muss der ETF ja dann irgendwas verkaufen, irgendwo den Cash hernehmen und ich gehe mal davon aus, er wird da die größeren verkaufen oder einen Teil von den größeren, weil sich die Gewichtung ja ändert. Wird er vielleicht Apple, Microsoft, Nvidia verkaufen müssen, die ETFs. Also es wird echt, echt spannend. Und was man auch nicht vergessen darf, das haben wir vorher schon gesagt, diese Lock-up-Periode. Das heißt, wenn diese nach 70 Tagen ungefähr aufhört, dann geht die in verschiedenen Staffelungen los. Das heißt, die Großen dürfen verkaufen. Bis Dezember 26, also heuer im Dezember, werden 58% aller Aktien handelbar sein. Das heißt, das ist das 13-fache Angebot, was jetzt gerade ist. Und da bin ich echt gespannt, weil da können nämlich alle Großen verkaufen und 58% der Aktien, da reden wir von fast 2 Billionen, 1,5 Billionen an Wert. Und Google hat ja ungefähr jetzt, ich glaube, 200 oder 300 Milliarden, also Alphabet, an Wert der Aktien. Ich gehe mal davon aus, dass ein paar große richtig auscashen werden dann, weil sie dann die Möglichkeit haben und die Kleinanleger dann richtig einzahlen werden. Und dann wird meines Erachtens spätestens dort der Kurs runtergehen. Also rein von der Logik her, vom Rechnen her, wäre es dort dann soweit. Aber es ist halt immer noch SpaceX, immer noch etwas vom Elon Musk und das kann man absolut nicht hervorsagen. Das ist echt irre, absolut irre, ja.
Zeigt auch, dass an den ersten IPO-Tagen, glaube ich, wie wir es vorher schon kurz angesprochen haben, Aktien da sehr, sehr gut laufen, wenn sie an die Börse kommen. Oftmals, wenn du dir aber die Einjahresperformance nach IPO ansiehst, schaut die Welt schon ganz anders aus. Das sind die allermeisten, aber dick auch noch im Minus. Erinnere nur an Meta zum Beispiel, die waren massiv im Minus. Die waren, jetzt habe ich es nicht im Kopf, aber die waren auf jeden Fall richtig dick im Minus. Heißt nicht, dass sie das dann weiter sind. Die sind natürlich über die Jahre weit, weit gestiegen. Aber man muss immer vorsichtig sein bei IPOs. Wenn sich das mal ein bisschen beruhigt, wenn diese Lock-Phase vorbei ist und die Großen rausgehen können, dann wird schon kann schon mal auch ein Teil der Tränen auf jeden Fall aufgeben, mal für kurze Zeit. Und ja, und die ETF haben wir, glaube ich, besprochen, wie du richtig sagst. Es ist schon Wahnsinn, dass sich so große Anbieter drehen, so große Indexanbieter wie ein Nasdaq. Also ein
Aktien- hat es auch noch nie gegeben, muss man auch sagen. Ne?
Nein, hat es noch nie gegeben, ja. Wäre aber dann auch unrealistisch gewesen. Und mich wundert es halt einfach, dass er das durchzogen hat, der Alan. Dass er gesagt hat, okay, ich gebe halt nur 5% ab, weil dass der das echt schafft, dass die das dann ändern, das ist schon, das hat schon einen einzigartigen Wert auf jeden Fall, ja. kann man gut heißen, kann man schlecht heißen. Ich persönlich finde es schlecht, weil ich finde halt, nicht der Indiz der Aktienindex sollte sich danach richten, sondern das Unternehmen, was da kommt, das will ja gefälligst in den Handel rein. Aber ich glaube, die Nasdaq hat genau gewusst, was da auf sie zukommt, im positiven Sinne für sie. Und somit haben sie sich gedacht, egal, wir werfen quasi alles über Bord und schauen nur, dass sie da reinkommen. Ja, S&P 500, ziehe ich meinen Hut, muss ich sagen, dass die das durchzogen haben. Finde ich gut. Nichtsdestotrotz, in einem Jahr wirst du sie da auch drinnen sehen. Tendenziell, davon ist mal auszugehen. Und dann allerdings muss aber auch viel mehr nachgekauft werden. Das heißt, wenn wir dann in einer Phase sind, wo die Aktie auf dem jetzigen oder höheren Niveau noch ist, dann wird's viel, viel höhere Nachkäufe geben, als das jetzt bei Nasdaq dann ist der Fall, wenn die da einsteigen in den Index.
Den Nasdaq ist ja auch börsennotiert. Das heißt, möglicherweise ist das jetzt ein interessantes Investment, wer weiß, weil die werden jetzt ja fürstlich verdienen mit SpaceX. Ich habe jetzt gerade nebenbei geschaut, Analystenbewertungen, Analystenprognosen, 11 sagen kaufen, einer sagt halten. Year to date minus, was habe ich jetzt gehabt? Ich glaube minus 7% oder sowas. Seit Year to date minus 7% in Nasdaq-Aktie. Möglicherweise wird das da einen gewissen Push geben, weil die Zahlen ja dann natürlich besser sein müssen, aber wenn das SpaceX IPO ist und die das fett damit mitkassieren, könnte schon sein, dass das vielleicht interessant ist. Ich würde es nicht kaufen jetzt, aber grundsätzlich wäre das so ein mögliches Investment, ne? Also jetzt rein von der Logik her, weil die werden ja fürstlich verdienen. Und Morningstar ist ja kein kleiner Hinterhofbude eigentlich, sind auch ein bisschen größer. Und die sagen, dass der faire Wert von SpaceX eigentlich bei knapp 800 Milliarden Dollar liegt. Also eigentlich kommen wir nicht mehr nur die Hälfte, sondern weit unter der Hälfte schon vom aktuellen Kurs. Und der Michael Burry kennt wahrscheinlich jeder, der Big Short gesehen hat, also den Film, super geiler Film übrigens, wenn man noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Der hat ja damals geshortet und damit beim US-Häusermarkt, wo diese faulen Kredite waren. Und der vergleicht jetzt generell aktuelle KI-Börsengänge mit der Dotcom-Blase 2000, also von 2000. Ist vielleicht nicht 100% vergleichbar meines Erachtens, aber er hat schon einmal richtig gelegen, weil er halt sich Sachen angeschaut hat, die keiner am Schirm gehabt hat. Möglicherweise liegt er wieder richtig. Wir werden es demnächst oder irgendwann sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber wie gesagt, also Nasdaq ist schon ein Wahnsinn, dass die das ändern. Und wir werden auf jeden Fall sehen. Es ist auf jeden Fall jetzt zum Sehen, das ist SpaceX. Starlink ist eigentlich das Einzige, was profitabel ist. Alles andere verliert eigentlich Geld. Der Ausgabepreis war bei eigentlich 135 Dollar, hat aber gleich mal gestartet mit 160, glaube ich, oder 155. Und heute habe ich nämlich geschaut, sind wir schon über 200. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinn. Also 211 US-Dollar sogar. Krass, absolut krass. Innerhalb von ein paar Tagen auf 1 Billion mehr Market Cap. Also das ist absolut irre. Und
der Run läuft, keiner weiß, wo es hingeht. Auch, glaube ich, der Burry wird das jetzt definitiv nicht geschortet haben. So blöd ist der sicher nicht, weil das kostet ihm dann einiges an Geld. Aber die nächsten Monate wird spannend. Ich glaube, wir werden sie in einer der nächsten Folgen in den kommenden Monaten sicher mal noch wieder drin haben, weil das ist ja dann die nächsten 6 bis 12 Monate doch nochmal interessant zu sehen, die sich gerade auch für die Zuhörer, die vielleicht sowas, so einen ersten IPO das erste Mal so richtig mitbekommen, wie sich der dann auch entwickelt. Und da erinnere ich dann sehr gerne an diese Podcast-Folge zurück, wo wir quasi darüber gesprochen haben, dass es eigentlich seit den ersten 2, 3, 4 Handelstagen eigentlich nur gestiegen ist. Schauen und können uns zurückerinnern, das waren dann noch Zeiten, wo wir da und da waren. Vielleicht sind wir ja dann schon einiges niedriger. Vielleicht sind wir aber auch wieder viel weiter oben. Das wird halt dann spannend zu sehen sein generell, ja.
Was ich gestern noch im Doppelgänger-Podcast von Pip Klöckner gehört habe, der Peter Thiel ist ja ein umstrittener Investor und damals bei PayPal und so weiter, der hat natürlich sehr früh, der war viele Jahre jetzt auch drin bei SpaceX, der hat 600 Millionen investiert und daraus 50 Milliarden gemacht, wenn man die Bewertung, also mit heute dann wahrscheinlich schon fast 60 Milliarden, krass, aber er darf dabei auch noch nicht aussteigen, weil er kommt ja nicht raus, ne, wegen dieser Lockup-Periode, somit ist das auch nur ein Papier, er wird schon gut verdient haben, da brauchen wir nicht drüber reden, aber wird sein Investment vermutlich vervielfachen. Einer von vielen. Was aber noch ganz interessant ist, und das ist das, was ich eigentlich wirklich, wirklich positiv an dem Ganzen finde, ungefähr 4.400 Mitarbeiter von SpaceX, wurscht was für eine, die halt einfach schon lange im Unternehmen sind. Und das ist ja Usus, dass man in Amerika bei großen Unternehmen, die irgendwann einen Börsengang machen wollen oder auch gar nicht absehbar ist, dass die Mitarbeiter Aktien ausgeben. Und um die 4.400 Mitarbeiter sind jetzt Millionäre. Und denen vergönne ich es auf jeden Fall. Die haben lang eine geklotzt und da muss es sein. Und die haben es wirklich verdient. Und das ist ein geiles Zeichen eigentlich für den Kapitalmarkt wieder. Bei uns leider absolut unterrepräsentiert. Es gibt Unternehmen, die sowas auch machen, aber halt nicht unbedingt vorm IPO. Aber es gibt auch Mitarbeiteraktien. Und da sieht man wieder, wenn die Unternehmen dann wirklich profitabel werden, wenn die wirklich wachsen und gut an der Börse funktionieren, dann bringt das den Mitarbeitern oft viel mehr wie das Gehalt. Und das ist halt schon was Geiles. Also da bin ich auf jeden Fall voll dafür, dass sowas eigentlich auch in Europa Usus sein sollte. Ist halt leider nicht unbedingt so. Aber da sieht man, wie schön das funktionieren kann, diese Stories. Und 4.400 Leute, das ist schon super.
Ja, vor allem, ich meine, die haben das auch jetzt mit so entwickelt, dass sie da stehen, wo sie stehen, seinen gegönnt. In Österreich eher natürlich nicht die Norm oder nicht existent auf jeden Fall. Das Einzige, wo man das vielleicht vergleichen kann, ist mir jetzt eingefallen, wo du gesprochen hast, ist ein bisschen so die Startup-Ebene. Wenn du da Mitarbeiter hast, die lang drin sind, kriegen ja auch so diese Shares, Virtual Shares, was auch immer. Sollte es dann zu einem wirklich fetten Exit kommen, dann werden diese Mitarbeiter auch eigentlich ziemlich fürstlich entlohnt dann. Aber das ist auch sehr risikobasiert. Gerade auch, du hast den Thiel angesprochen. Der hat ja die 50 Millionen auch nicht locker gemacht, weil er sich gedacht hat, na, hauen wir es mal da rein, das wird schon. Dann wird sich da schon seine Grundgedanken gemacht haben und war dann im Endeffekt auch länger investiert, aber mit einem viel, viel höheren Risikolevel, weil damals ja natürlich, wusstest du nicht, geht's, also, ich glaube, Elon Musk hat es auch ein paar Mal gesagt, wir waren so, er hat ihm, glaube ich, dem Unternehmen eine 5-10%ige Chance gegeben, dass es überhaupt überlebt. Ja, das
hat er aber immer gemacht, oder?
Kann man jetzt glauben, ja, er hat voll durchzogen, deswegen ist er auch da, wo er ist, aber kann man jetzt glauben oder nicht? Ich glaube schon, dass der Dinge auch dann nur angreift, wenn er auch davon überzeugt ist, dass das was wird. Also 5-10%, vielleicht ein bisschen sehr weit hergegriffen, aber auch wenn du dort arbeitest, ja, du willst diese Vision wahrscheinlich vorantreiben, du gehst das ein, du könntest ja auch von heute auf morgen auf der Straße stehen. In dem Fall ist alles gut gegangen und sie sind halt Millionär geworden mit diesem unfassbaren Börsengang. Seinen Gegner.
Voll. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu einem Thema Wiener Börse vorher. Wiener Börse Akademie bzw. Aktienbarometer. Da wollte ich nochmal ganz was Wichtiges mitteilen. Der Start ist wichtiger als das Startkapital. Das haben wir jetzt eigentlich eh schon immer mal wieder besprochen. Das heißt, man muss einfach mal starten. Und was ich davor noch ergänzen wollte, bevor du schon zum SpaceX-Thema gegangen bist, wir haben ja gesagt, investieren ist ein Marathon, kein Sprint. Ja, vollkommen richtig. Aber das Gender Pay Gap, es ist nach wie vor groß, also alle Frauen, die jetzt zuhören, 38% der Männer besitzen Wertpapiere, aber nur 24% der Frauen. Somit habt ihr viel Aufholbedarf und ich würde gern wissen, also schreibt es uns am besten in die Kommentare, warum sind es nur 24%? Weil am Ende des Tages, und wir wissen das, Markus, wir haben das sicher schon das ein oder andere Mal besprochen, es gibt diverse Studien von Scalable, von Trade Republic, dass Frauen die besseren Anleger sind wie Männer, weil sie viel klüger investieren, meistens einfach die nicht irgendwelche Zocks nachlaufen, sondern einfach stupide, ganz normal, wie wir das auch machen sollten, ohne irgendwie hin und her zu traden, einfach ihren Sparplan laufen haben und damit richtig profitieren. Und deswegen wäre echt meine Frage, warum sind es nur 24%? Und das müssen wir auf jeden Fall erhöhen, also alle, die jetzt noch kein Depot haben oder noch kein Sunrise Depot haben zum Beispiel, schaut euch das mal an. Es gibt auch einen Code, Podcast10, oder nur Podcast, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube nur Podcast, da gibt es 10 Euro Startguthaben auch noch, und fangt mal an zu investieren, weil warum sind da 14% weniger Frauen investiert, das würde mich interessieren, also haut es in die Kommentare, das wäre echt interessant, weil wir wissen ja, Vorsorge und sich selbst um die Finanzen zu kümmern, ist das einzige und wirklich nachhaltigste Rezept gegen Altersarmut. Und nachdem ja leider immer noch so ist, dass Frauen in vielen Bereichen weniger verdienen wie Männer, genau deswegen müssen wir das Thema Investieren noch härter angehen. Und ja, das bringt Vorteile. Wie wir gesagt haben, wenn du dabei bist, dann bist du dabei, wenn es rauf und runter geht, aber du verdienst halt an der Weltwirtschaft mit und das soll es sein. Langfristig denken und wie gesagt, Frauen sind die besseren Anleger, also nutzt es auch bitte.
Ja. Ich glaube eher, ich kann die Frage ehrlicherweise jetzt auch nicht seriös beantworten. Ich glaube einfach, was ich schon sagen kann ist, oder was ich merke, ist, dass Frauen sich einfach viel länger, fundamentaler informieren und Gedanken darüber machen, bevor sie den ersten Schritt setzen. Das ist schon mal so gesehen positiv, weil man ja sagen kann, da vermeidet man wahrscheinlich die einfachsten Fehler der Welt oder man startet unüberlegt in irgendwelchen Investments, wie das jetzt Penny Stock, Kryptomarkt oder man kauft das erste SpaceX-Aktien oder was auch immer, dass man dann vielleicht einfährt und Geld verliert. Männer sind da wahrscheinlich schneller am Kapitalmarkt, auf der anderen Seite eben viel risikobehafteter. Das ist halt, glaube ich, schon ein Punkt. Das heißt, ich glaube, die Depots, weil du sagst, Frauen sind die besseren Investoren, glaube ich, rührt stark eben daher, dass einfach der Informationsgehalt einfach ein höherer ist, den sie aufsaugen und dann verwerten, positiv gemeint. Ja, also die sagen dann, na gut, dann wird es ein ETF, ich habe mir das von dir angeschaut, das ist die beste Lösung für mich, ein Kapitalmarkt, breit gestreut, mache ich für meine Vorsorge. Beim Mann ist eher so, ich frage mal meinen besten Freund, wie schaut's aus, und schon mal investiert, der Coin, die Aktie, ich bin eh schon drin, und da, ja, soll ich das auch machen? Ja, komm, mach mal, starten wir mal mit 100 Euro. Also das geht dann, das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf an die Männer, es ist auch kein, gibt auch umgekehrt sicher Frauen, die das vielleicht machen, wie auch immer. Jeder ist so, wie er ist, aber ich glaube, da rührt das schon ein bisschen her. Warum wir dann eine niedrigere Quote haben, kann ich per se jetzt so auch noch nicht erklären. Vielleicht mag es wirklich sein, dass das ein Thema ist, das vielleicht Männer eine Spur mehr interessiert. Das ist gar kein Vorwurf jetzt an eine Frau oder so, dass die sagt, ah, mich interessiert das voll, was ist das für ein Blödsinn. Aber gefühlt kann sein, dass so dieses Thema Wirtschaft, Finanzen eine Spur mehr Männer per se interessiert. Aber mich würde es auch interessieren, was ist so der Punkt oder warum. Vielleicht auch gerne mal aus einem Haushalt, wo der Mann und eine Frau ist, wo du klassisch so das hast und sagst, okay, wer ist denn da jetzt der jetzt sich um das Investieren-Thema kümmert? Macht es jeder für sich? Machen sie es gemeinsam? Wie auch immer. Das wäre halt spannend, auch mal so Einblicke zu bekommen.
Und für alle die jetzt vielleicht immer noch nicht ganz sich drüber trauen, wurscht ob Mann oder Frau oder welches Geschlecht auch immer, schaut euch das Webinar an, das ist am 23.06., wenn es mich nicht täuscht, ist wieder ein Webinar, die ersten 10.000, glaube ich, das hält der Matthias, ist natürlich ein kostenloses Webinar, Link tue ich euch auch rein in die Shownotes, oder sonst seht ihr sie auf Social Media, auf Instagram, unbedingt dabei sein, macht es wirklich, wirklich sehr gut, der Matthias, sehr einfach, ganz einfach verständlich, hat schon sehr viele zum Investieren bewogen, und zum Reinschnuppern und viele davon, und ich kenne echt ein paar Geschichten, die haben mit 10 Euro angefangen, jetzt hauen sie 150, 200, 300 rein und sie verstehen es und sie finden es cool. Gehen wir jetzt zu was anderen. Markus, wenn ich sage, wer ist die Milchkuh der Nation, was sagst du dann drauf?
Es ist nicht die Milka-Kuh auf jeden Fall.
Ja, das ist meistens der Autofahrer, ne?
Ja, tendenziell ist es der Autofahrer, ja.
Oder Steuerzahler ist eigentlich wir alle zusammen.
Aber alle zahlen natürlich Steuern, braucht man nicht drüber reden, aber der sich ein Auto anschafft, muss man schon bewusst sagen in Österreich, der hat halt höhere Fixkosten. Punkt.
Und warum möchte oder will ich, sage ich das? Weil ab 2027, damit ich es auch ausbringe, kommen wieder angeblich höhere Strafen für Verkehrsverstöße. Weil die Regierung natürlich an allen Ecken und Enden versucht, Geld hereinzuwirtschaften. Verkehrsverstöße sagen, okay, das hat ein gewisses Sicherheitsaspekt auch dabei. Aber, und das ist das große Aber, ich habe immer gesagt, ja, in Kärnten kannst du voll sparken, da zahlst du nur 20 Euro. Das wird jetzt auch fallen und dann wird das anscheinend bundesweit angehoben. Und wo zahlt man am meisten? In Wien 50 Euro fürs Falschparken mittlerweile. Das soll jetzt bundesweit kommen, da ist natürlich ein Haufen Kapital zum Holen, weil wenn es in Kärnten 20 ist, ich glaube in der Steiermark 36 oder 30, in Wien 50, ja, dann ist da einiges zum Holen. Genauso das Thema E-Auto-Sachbezug kommt ja, ist auch Wahnsinn, jetzt haben sehr viele Firmen umgestellt auf E-Mobilität und jetzt auf einmal kommt das auch. Die Kurzparkgebühren sollen auch wieder angehoben werden. Also wie man sieht, der Staat spart wieder nicht selber bei seiner Struktur. Er nimmt einfach wieder neue Steuern in der Hand, er greift bei den Autofahrern zu, bei den Steuerzahlern, so wie halt immer. Es gibt wieder keine Lösung irgendwie, das sinnvoll zu machen. Und irgendwann, ich weiß ja nicht, rein rechnerisch, irgendwann sind wir auf einem Punkt angelangt, wo es einfach noch mehr geht. Aber das habe ich schon mehrmals gedacht und trotzdem kommt wieder was Neues. Echt spannend.
Mehr geht schon, weil ja dein Lohn auch steigt im Prinzip. Dementsprechend ist es so ein Kreislauf, könnte man sagen, ja, dein Lohn steigt jedes Jahr. Gleichzeitig steigen Müll, Wasser, Gas, Strom, Miete, Lebensmittel und dann eben auch Verkehrsstrafen zum Beispiel. Natürlich könnte man jetzt behaupten, wer sich an die Verkehrsregeln hält, dem wird eh nichts passieren. Auf der anderen Seite, ich glaube, jeder ist schon mal irgendwie auch versehentlich oder auch vielleicht bewusst zu schnell gefahren und dann irgendwo reingefahren. Dann ist es halt so, ja. Dann ist es das zu zahlen. Es hat für mich auch einen gewissen Sicherheitsaspekt. Klar, es gibt auch gewisse Dinge, die können auch rigoros bestraft. Bei sowas wie Parkscheinen sind wir es, glaube ich, in Wien gewöhnt. Die werden jedes Jahr angehoben. Also da machen wir gar keinen Hehl mehr draus, die Stadt Wien, glaube ich. Auch die Öffi-Tickets, haben wir schon oft gesprochen, sind ja auch massiv teuer geworden. Die werden sie jetzt wahrscheinlich nicht wieder anheben. Aber der Autofahrer, der darf dann schon hinhalten. Ich glaube, die Vignette ist sowas, was eigentlich gefühlt jedes Jahr angehoben wird, da an die Inflation angepasst wird oftmals. Und ich glaube, das Schlimmste ist dann doch für die Firmen der Sachbezug bei der E-Mobilität, weil es ein riesengroßer Vorteil war, jahrelang. Also darauf wurde auch aufgebaut, da hat es ja auch gut funktioniert. Ich finde es halt ein bisschen schade, wenn man einen gewissen Lenkungseffekt hat, das war ja definitiv, und dann sagt man von jetzt auf gleich so, und that's it. Ja. Und das finde ich ein bisschen, tue ich mir ein bisschen schwer, sage ich ehrlich. Da muss ich irgendwie auch einen Mittelweg vielleicht noch anbieten können, ja, und das nicht einfach so rigoros durchziehen. Aber der Staat muss sparen. Wir selber spüren das eigentlich schon überall, muss man sagen. Die Frage ist halt, wie sich das dann weiterentwickelt in den kommenden, ich würde jetzt einmal sagen, in den kommenden 1-2 Jahren, weil positiv finde ich schon jetzt, wenn mal der Krieg vorbei ist, die Spritpreise tendenziell fallen sollten. Das wird jetzt auch nicht so schnell gehen, wie der ein oder andere vielleicht glaubt, weil wenn du dich erinnern kannst, Philipp, wo wir die Podcast-Aufnahme hatten, wo ich da tanken war billig und dann ist raufgeschossen, da waren wir gleich da. Wenn das jetzt ein Ende haben sollte mit Freitag, dann hast du natürlich wieder 5 Ausreden, warum der Spritpreis nicht sofort fällt, weil wir müssen Infrastruktur aufbauen, wir haben teures Öl eingekauft, was eingelagert ist und so weiter und so fort. Das heißt, auch hier wirst du einen Effekt erst sehen in ein paar Wochen, vielleicht sogar erst in 2-3 Monaten, wie auch immer. Aber positiv, und das wollte ich damit sagen, ist, dass dann mittelfristig schon auch wieder die Inflation runtergehen sollte, wenn zumindest diese Thematik Spritpreis wieder günstiger wird. Aber dieser Vertrag, muss man auch dazu sagen, den da Iran und USA jetzt schließt, der ist ja jetzt auch noch auf dünnen Stelzen gebaut, weil es ist ja jetzt nur mal ein Rahmenvertrag und Vereinbarung. Das ist noch kein Friedensvertrag, über den wird dann erst die nächsten 60 Tage verhandelt. Und wir kennen ja ein bisschen die Diva Trump. Also heute ist es so und morgen schlecht mit dem falschen Fuß aufgestanden, hat ihm die Sonne ins Gesicht gescheint beim Aufstehen und schon, glaube ich, kann schon passieren, dass ihm sagt, na, ich mir taugt das dann doch nicht. Oder Israel, ein sehr fragiler Faktor in dieser Thematik, könnte dann auch wieder ein Impuls sein. Und dementsprechend, glaube ich, ist das Thema, dass wir sparen müssen, ist sowieso die nächsten Jahre Programm, weil das Defizit ja nicht gegen Null geht, sondern nur verringert wird mal vorläufig. Aber vielleicht gibt es eine oder positive Pflänzchen, was sich da wieder aufgut. Ne? Thema Inflation geht runter, Thema Wirtschaftswachstum kommt vielleicht langsam wieder. Aber es sind halt leider auch Themen für Monate und nicht für Tage oder Wochen. Und das ist halt schade, ja. Und dass halt der Staat hergeht und sagt, ja, wir haben da eine Streaming-Abgabe, wir haben da, ich weiß nicht, was dem da alles einfällt, der ist ja so kreativ, ne? Erb- und Vermögensteuer, haben auch schon lange nicht mehr drüber geredet, ist ja auch wieder, immer wieder schwappt das nach oben, dann kommt es wieder runter, nach oben, unten. Dazu gibt es da zurzeit noch sehr viel Gegenwind aus vielen Fraktionen. Aber auch das wird uns weiter begleiten, ja. Und auf allen Ecken wird man dann schauen, wahrscheinlich, wo man sparen kann. Was ich nicht verstehe, und das möchte ich jetzt abschließend noch sagen, ich war heute auch wieder Richtung Ersten unterwegs, Richtung Büro. Und warum haben wir da noch immer so viel Geld für so Kleinmist? Da wird so eine Insel, im ersten Bezirk haben sie so eine Insel verbreitert, also so quasi für den Fußgängerweg, so nach außen, wo ich mir denke, das macht ja auch keiner gratis. Da stehen sie mit 10 Mitarbeiter, du musst alles aufgraben, nur dass jetzt da eine kleine Insel weiter in die Fahrbahn reinragt. Wo ich mir denke, das sind so Sachen, das muss ich ja jetzt nicht machen, wenn ich kein Geld habe. Das ist so künstliche Wirtschaftsantreiben, was überhaupt keinen Mehrwert hat. Das bringt null. Das bringt wirklich zero. Das hat auch nichts mit Verkehrssicherheit zu tun. Das kann man kein Mensch erzählen. Also zumindest diese Insel dort. Ja, das. Also von daher denke ich mal, wenn wir sparen müssen und dann sehe ich sowas, dann denke ich mal, bitte. Also das ist mir ein bisschen too much dann. Und das zieht sich ja in Wien komplett durch mit Baustellen.
Ja, voll. So wie halt immer im Sommer, ne?
Yes.
Und Weg nach Kärnten genauso. Für alle, die jetzt noch zuhören, gibt's noch was. Ein Goodie. Markus, schau. Mein Buch ist released. Also
ich schaue, jetzt die anderen hören es nur.
Ja, stimmt. Zugriff verweigert, 20 Wege, wie Betrüger denken und wie man sich schützt. Es ist jetzt heraußen sozusagen, es ist auf Amazon, auf Thalia, auf eigentlich überall, wo es Bücher gibt, verfügbar. Ich hau den Link auch rein. Ich würde mich wirklich freuen, wenn der ein oder andere sich das kauft. Mein Favorit ist das Softcover. Das ist nämlich super zum Angreifen, es ist nicht groß, es hat knapp 170 Seiten. Da ist wirklich ganz viel von meiner Arbeit drin, ganz simpel und einfach geschrieben. Es ist keine Informatiklektüre, steht auch hinten drauf, keine Theorie, eine Anleitung zur digitalen Selbstverteidigung, die jeder versteht. Ich habe da wirklich viele Stunden Arbeit reingesteckt. Das ist aus Sicht eines IT-Cybercrime-Ermittlers, würde ich sagen. Und ganz viel auch von mir drin, ganz einfach erklärt, die ganzen Betrugsmaschen, die ihr kennt oder kennen solltet, mit einfachen Codes, mit einfachen Geschichten, die alle eigentlich echt sind. Auch mit meiner Geschichte plus Betrugsradar kommt auch drin vor. Natürlich auch mit einem Nachwort und meinen Dankesagungen an die Leute, die mich da unterstützt haben und ein bisschen eine Notfallcheckliste und das Thema Scham, ganz wichtig, weil viele, auch die vielleicht zuhören, die sind vielleicht schon Opfer geworden von so einem Scam, von so einem Betrug und da redet man nicht gern drüber, weil man glaubt, man ist dumm, aber es ist nicht so und das ist in dem Buch echt gut beschrieben. Also wenn sich das der ein oder andere kauft, würde es mich freuen. Gern auch ein Feedback dann an mich. Ganz ehrlich, würde mich auch sehr freuen, weil nur so kann ich es dann vielleicht verbessern. Aber ich bin sehr glücklich drüber. Es hat sehr viel Wissen drin, dass ich tagtäglich versuche, den Leuten zu erklären, wenn sie bei mir sitzen und Opfer geworden sind. Aber besser wäre, wenn sie vorher das lesen würden oder vorher das wissen würden, weil würde es gar nicht passieren. Und dann würden sie sich viele 1.000 Euro ersparen. Für jetzt sogar mal 19,90 Euro ist das, glaube ich, ein guter Deal, wenn man sich dadurch dann und seiner Familie ein paar 1.000 Euro erspart. Also, wie gesagt, das Buch sollte jetzt überall auf Amazon verfügbar sein. Oder Thalia. Oder auch bei uns, wenn es direkt bestellen wollt, vielleicht auch mehrere Stück für die Firma oder sonstiges. Aber lest es einfach mal und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das mir dann auch rückmeldet, ob es euch gefallen hat. Und wie gesagt, das ist ja auch mein Thema und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Noch eine kurze Info, Wiener Börsenakademie Sommerbonus ist noch bis 22. Juni. Also wenn ihr den Podcast hört, ist es noch 20% auf diverse Seminare. Den Link gibt's auch in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich drauf aufs nächste Mal. Markus, danke für die Zeit. Wir schauen, wo SpaceX weiterhin fliegt und wohin du oder wir als nächstes fliegen vielleicht in den Urlaub.
Jawohl, vielleicht in Urlaub, ja. Aber danke, lieber Philipp, auch noch von meiner Seite. Tolles Buch, Shampoo, wie es so schon heißt, hat ein berühmter österreichischer Fußballer gesagt. Ich wollte dazu noch sagen, ich meine, schenkt es euren Liebsten. Ne? Es ist ein Thema, was sehr, sehr verbreitet ist. Leider Gottes, ja. Deswegen braucht es anscheinend auch so ein Buch. Und der Philipp hat sich das ja nicht aus der Nase gezogen, sondern der muss sich jetzt oftmals oder tagtäglich mit solchen Betrügereien auch auseinandersetzen und der sieht das ja hautnah, wie wahrscheinlich von jung bis alt alles da rein stolziert und sagt, ja, aber wie konnte mir das passieren? Das heißt, betrifft ja auch nicht nur vielleicht einen selber, aber vielleicht auch, wenn ihr Leute im Umfeld habt, wo ihr sagt, die sind da vielleicht nicht so sattelfest oder es kann einfach wirklich jedem passieren, man möchte sich das einmal anschauen, was gibt's denn überhaupt auch für Möglichkeiten, betrogen zu werden, aus in einer Beziehung, gerne mal anschauen. Ich hab's gelesen. Sehr, sehr gutes Buch. Dann auch von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.